hörst Hebammen-Klartext mit Herz. Mein Name ist Nadine Wehrmann, ich bin seit mehr als 20 Jahren Hebamme und mich triffst du in meiner eigenen Hebammenpraxis und natürlich online. Im Podcast teile ich mit dir ehrliche Worte, gute Gedanken und wertvolles Wissen. Gehe mit mir motiviert, entspannt und voller Vorfreude durch die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett. Lust auf Plauderei aus dem Hebammen-Nähkästchen? Na dann, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Podcast-Serie. Heute, oder auf das Thema, so muss ich vielleicht anfangen, auf das Thema bin ich durch Tina gestoßen. Also an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Das ist eine Wochenbettbetreuung bei mir aktuell. Und die sagte irgendwie, oh, sie hört meinen Podcast total gerne. Tina sagte, Mensch, wenn du da nochmal irgendwie zu dem Thema was machen könntest, das würde mir echt nochmal auf der Seele brennen und ich glaube vielen anderen werdenden Mamas auch. Und deshalb werden wir uns heute mal einer Shoppingliste nähern. Wir kennen das alle, hormonell geprägt durch die Schwangerschaft. Wir laufen durch irgendeine Passage und sehen irgendwas Süßes für die Kinder und natürlich spielen sofort die Hormone verrückt und oh, so süß und muss ich haben, kennt ihr alle. Diese ganzen Emotionen und hormonell geprägten Shopping-Sünden habe ich hier rausgestrichen. Und von daher möchte ich euch heute mit auf diese Reise nehmen. Was brauche ich wirklich für mein Baby? Und ich glaube, und so ging es nämlich Tina auch, die hat nämlich gar nicht das erste, sondern das zweite Kind bekommen, dass das auch Frauen interessiert, die das zweite Kind bekommen, gerade wenn es vielleicht einen längeren Abstand zwischen den Kindern gab. Also herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und ja, wir starten einfach mal mit der Reise durch unseren Einkaufsladen. Ich habe einfach mal mit Klamotten angefangen und empfehle hier 6 Bodys, 6 Strampler und 6 Pullis in der Norm-Anfangsgröße für ein normalgewichtiges Kind, was geboren wird in der Größe 56. Wer schon shoppen war und mal so verschiedene Größen von verschiedenen Anbietern auch nebeneinander gelegt hat, der wird entdeckt haben, dass eine 56 nicht wirklich einer Norm entspricht, sondern von der Marke fällt das groß aus und von der anderen Marke fällt das deutlich kleiner aus, sodass man sich manchmal fragt, hä? Das kann doch gar nicht die Größe sein, das müsste doch schon die größere. Also hier herrschen sehr, sehr große Unterschiede und deshalb kann ich euch wirklich so empfehlen, ein bisschen zu gucken, auch wie das Ganze ausfällt, das mal gegeneinander zu legen und natürlich bei der Wahl als erstes mal darauf zu achten, in welcher Jahreszeit schlüpft unser Baby überhaupt. Das heißt, ich brauche natürlich für ein Sommerbaby ganz andere Klamotten wie für ein Winterbaby. Sprich, ich brauche im Winter keine kurze Ärmel-T-Shirts und keine kurzen Hosen, das ist sehr unwahrscheinlich. Und auf der anderen Seite brauche ich aber auch nicht für ein Neugeborenes im Hochsommer Niki und dicke Fleece-Pullover oder Strampler. Also hier vielleicht auch nochmal so eine ganz wichtige Empfehlung, was werdende Eltern häufig so von ihren Eltern, aber noch schlimmer sind, die Omas und Opas kriegen. Das Kind muss richtig dick eingepackt werden. Da haben die echt schon dicke Pullis an. Es sind draußen 30 Grad und dann wird noch die Fließdecke drumherum gepackt und das Kind, dem kommt fast schon der Dampf aus den Ohren. Also hier wirklich darauf achten. Ein Kind stresst beides, nämlich wenn es seinen Wärmhaushalt extrem hochfahren muss. Aber im Gegenteil natürlich auch, wenn ein Kind zu warm gehalten wird und seine Klimaanlage anschmeißen muss. Denn das ist für ein Baby wirklich extrem anstrengend, bis ein Baby schwitzt. Das kostet das Kind ganz, ganz viel Energie. Also hier darauf achten, die richtige Temperatur zu finden. Was ist hier immer so die Empfehlung? Zu gucken, mit welcher Klamotte fühle ich mich heute wohl? Und natürlich kommt dann immer noch so ein Stück weit die Individualität durch. Bin ich eine Frostbeule oder bin ich irgendwie was ganz Heißblütiges? Auch hier gibt es Unterschiede bei den Kindern. Kann ich von meinen eigenen sagen, ne, ich habe so einen ganz Heißblütigen, der schläft im Winter bei offenem Fenster und hat wirklich eine 0,0 Decke, wo ich so denke, ich würde erfrieren. Und im Nachbarzimmer hat mein Kind liegen mit 2 Wärmflaschen und der dicksten Decke und dem dicksten Schlafanzug. Das kristallisiert sich eigentlich schon bei vielen Kindern auch in der Babyzeit raus. Hier ein ganz klassischer Tipp. Ihr nehmt eure Hand, die normal temperiert ist, und geht in den Nacken des Babys. Und fühlt sich dieser Nacken angenehm warm an, dann seid ihr goldrichtig. Ist dieser Nacken deutlich wärmer, fast schon schweißig, schwitzig. Dann ist da hier ein bisschen zu viel an dem Kind dran. Dementsprechend wieder ausziehen, Zwiebelprinzip. Und sollte der Nacken aber auch kalt sein, dann dementsprechend natürlich noch eine Schicht drüber. Wie kann ich ein Kind am schnellsten wieder mit Wärme versorgen? Indem ich an die größte Körperoberfläche von dem Kind gehe und das ist der Kopf. Das heißt, wenn ich wirklich im Nacken einen kühlen Nacken taste und davon ausgehe, dass meinem Kind zu kalt ist, dann ziehe ich dem Kind eine wärmende Mütze auf. Und hier kommt jetzt so der nächste Tipp von mir durch. Ich bin ein totaler Freund von Wolle. Ja, ich habe auch noch so kleine Traumen aus meiner Kindheit, wenn ich dann so kratzige, selbstgestrickte Pullover anziehen musste, wo ich mich den ganzen Tag am Hals gekratzt habe. Aber heutzutage ist das eigentlich überhaupt kein Thema mehr. Und wer aus dem Sportbereich kommt, der weiß, dass auch in den letzten Jahren im Sportbereich, wo es sonst vor 10 Jahren und 20 Jahren immer nur diese ganzen Funktionsshirts aus synthetischer Faser gab, dass hier Merino-Wolle und überhaupt Schurwolle wieder Einzug hält. Denn, und das ist das Wichtige, Wolle gleicht aus. Das heißt, ich kann mit Wolle sehr schlecht ein Kind überhitzen, sondern es ist wirklich wie so eine eingebaute Klimaanlage. Und das kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen, sei es für den Kopf. Aber da kommen wir jetzt nämlich gleich zum nächsten Thema, zu den Bodies. Das, was wir auf der Haut tragen, das ist eine ganz entscheidende oder spielt eine entscheidende Rolle. Und deshalb empfehle ich hier immer wieder, aus vollstem Herzen mindestens ein Wolle-Seide-Body anzuschaffen. Ja, ich weiß, die sind teurer, deutlich teurer, wie jeder Body aus Baumwolle. Aber die sind auch wirklich ihr Geld wert. Ich weiß, den nächsten Nachteil, die müssen mit der Hand gewaschen werden. Und ich bin ja auch von Haus aus faul. Da muss man echt drauf aufpassen, dass die nicht einfach in die 60-Grad-Wäsche mit reinrutschen. Dann hat man nur noch einen Filzlappen. Also hier wirklich aufpassen. Aber so für 22, 25 Euro kriegt man eigentlich so ein Wolle-Seide-Body. Und ich bin mir auch sicher, in den nächsten Wochen, wer jetzt noch schwanger ist, wird dann auch mehr und mehr gefragt, wenn es auf den Entbindungstermin zugeht, was wünschte dir denn noch? Und sowas lässt sich natürlich auch manchmal leichter wünschen. Und dann will man auch nur ein Body und man weiß das einfach dann auch zu schätzen, dass das wirklich auch einen hohen Wert hat. Ich gehe sogar so weit, dass ich auch sage, Wolle-Seide-Bodies können genauso gut im Sommer angezogen werden. Natürlich muss ich dann unterscheiden zwischen Langarm und Kurzarm. Man hat außerdem herausgefunden, dass Kinder, die einen hohen Gelbwert in den ersten Tagen haben, durch diese angenehme und natürliche Wärme, die über den Wolle-Seide-Body abgegeben werden, dass die Leber in ihrer Tätigkeit angeregt wird und damit auch das Bilirubin, das Überschüssige, leichter abgebaut werden kann. Deshalb also so ein Wolle-Seide-Body würde ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Und die braucht man ja auch nicht jeden Tag wechseln. Das reicht auch, wenn man die vielleicht mal eine Stunde raushängt, einfach zum Auslüften, wenn sie nicht wirklich sichtbar verschmutzt sind. Das kennt ihr bestimmt so von der eigenen Garderobe auch, dass man Wollpullis ja nicht ständig in die Waschmaschine wirft, wie jetzt ein Baumwollpulli oder sowas oder ein T-Shirt. Den nächsten Satz, den ich zu den Klamotten nochmal geben möchte, auch hier spielen natürlich wieder so unsere hormonellen Einflüsse eine große Rolle, dass da vielleicht bei einem gewissen Aufdruck oder einem Bild wir irgendwie völlig quer sehen und sagen, oh, den müssen wir haben und haben dabei gar nicht abgecheckt, ist der auch praktisch, ist der funktional. Und wenn ihr da shoppen oder bewusst shoppen geht, guckt auch wirklich darauf. Gerade bei den Pullovern erlebe ich das immer wieder, dass die zu wenig Kopfausschnitt haben und wir beim Anziehen des Pullovers dem Kind dann so die halbe Geburt nochmal nachahmen müssen, weil der Kopfausschnitt so eng ist. Also wirklich darauf achten, dass die seitlichen Knöpfchen ja einen Kopfaustritt lassen, der wirklich ganz locker flockig für das Kind machbar sind. Manchmal gibt es auch wirklich Knopfleisten, die komplett an dem Pulli entlang nach unten laufen, also eher so einen Jacken-Charakter annehmen, ist auch auf jeden Fall sinnvoll. Auch bei den Stramplern kann man darauf achten, dass die vielleicht funktional sind, dass ich von unten aufmachen kann, dass ich das Kind wickeln kann, ohne immer den ganzen Body auszuziehen. Das macht es auch manchmal leichter, dass es atmungsaktiv ist. Ja. Und was ich, aber das ist eine Geschmackssache, ich finde den klassischen Strampler natürlich immer praktisch, weil unten Füße dran sind. Ich weiß, es geht immer mehr zu diesen Höschen, sieht natürlich auch rattenscharf aus, Aber es hat halt immer den Nachteil, ich muss noch mal Socken anziehen. Und Socken, ich kann euch nicht sagen, wie viele Socken ich verloren habe, als meine Kids Babys waren. Die ziehen natürlich immer wieder die Beinchen an und dann ist wieder ein Socken weg. Und irgendwie verlieren die sich ja dann auch so. Eigentlich sagt man ja, ein gutes Haus verliert nichts, aber wenn man dann draußen unterwegs ist, ist dann doch der ein oder andere Socken einfach verschwunden. Und bei dem klassischen Strampler habt ihr eben einen Fuß dran, was ich nicht unpraktisch finde. Was auch eine sehr angenehme Geschichte für die Kinder ist, aber auch für den Sommer sehr gut geeignet ist, gerade wenn es sehr warm ist und man vielleicht mit den Kindern rausgeht, ist so ein Strampelsack. Das müsst ihr euch so vorstellen, wer jetzt keine Vorstellung hat, dass das um den Bauch ein Bündchen ist und dann unten wie so ein Säckchen dran ist. Und man legt die Kinder dann wirklich nur mit dem Body bekleidet da rein. Der Vorteil ist, dass die Kinder da drin, ja, Strampelsack natürlich strampeln können. Zum anderen hat es nochmal Wirkung auf die Selbstregulation, denn in dem Moment, wenn das Kind sich selber über die Haut spürt, was es ja damit tut, es ist ja keine Kleidung dazwischen, kommen die besser in die Regulation. Und zum anderen fand ich es eben auch ganz praktisch, weil es die natürlich auch in sehr leichten Qualitäten zu kaufen gibt, dass man im Sommer, wenn man vielleicht 25, 28 Grad hat, das Kind jetzt aber nicht nackig strampeln lassen möchte, auch als Schutz vor der UV-Strahlung, dann sind die da drin nochmal gut aufgehoben. Auch Insekten fliegen rum, die Biene kann einem stechen oder die Wespe oder sonst irgendwas, dann sind die da drin einfach nochmal geschützter. Also das finde ich manchmal, also finden auch die Kinder manchmal ganz schön, auch wenn die älter sind, kann man sich überlegen, ist so ein Nice-to-have-Geschichte. Der nächste Punkt, den ich mit euch bedenken möchte, sind Windeln. Und da haben wir natürlich so drei große Sparten. Wir haben einmal die bekannten Eimerwindeln, kennt jeder, kriegen wir in jedem Supermarkt, Drogerie. Hier würde ich euch einmal den Tipp geben, kauft nicht im nächsten Angebot 20 Pakete von einer Marke. Es gibt immer wieder Kinder, die auf spezielle Windelmarken allergisch reagieren, die wirklich einen wunden Po haben, komplett an der Stelle, wo die Windel mit der Haut in Berührung kommt. Findet man natürlich erst raus, wenn das Kind geboren ist und deshalb macht es mehr Sinn, so ein bisschen eine Risikostreuung anzugehen. Das heißt, hier mal ein Paket mitzunehmen, da mal ein Paket, da mal, da mal. Und dann kann man in den ersten Wochen testen, okay, ist das Kind total unempfindlich, reagiert es auf gar keine Windel? Das ist natürlich der beste Fall. Merkt ihr, okay, die geht nicht, dann verschenkt man halt ein Paket oder lässt das sonst irgendwo untergehen und kauft dann einfach weiterhin diese Marke, die eben vertragen wird. Diese Einmalwindeln werdet ihr im Handel immer wieder unter der Angabe des Kilogewichtes des Kindes finden. Das heißt, die kleinsten Windeln sind eigentlich, die nennen sich häufig Newborn oder Starter oder sowas, die sind dann meistens von 2 bis 5 Kilo. Dann gibt es so die nächste Größe 3 bis 6 Kilo und so geht das Stückchen für Stückchen nach oben und das passt auch meistens ganz gut. Ich erlebe in den Wochenbettbetreuungen häufig, dass Frauen oder Eltern zu früh auf die nächste Windelgröße springen, weil sie das Gefühl haben, ach Mensch, das war ja jetzt ein bisschen eng oder man hat mal so die Bündchen am Bein einen Abdruck geben sehen. Hier immer aufpassen, denn die Bündchen müssen natürlich auch beinah sein, sonst läuft mir natürlich die ganze Brühe aus. Und von daher könnt ihr euch wirklich so ein bisschen mit diesen Kiloangaben ganz gut hangeln. Das wäre die erste Variante, die wahrscheinlich bekannteste. Die zweite Variante sind die Mehrwegwindeln, Stoffwindeln. Vor 25 Jahren, als ich so angefangen habe und mir Frauen in der schwangeren Betreuung erzählt haben, sie würden gerne mit Stoffwindeln wickeln, da habe ich immer so innerlich gedacht, oh je, das musst du dir nochmal im Internet angucken, denn das war wirklich so ein bisschen Origami. Wir falten uns eine Windel und da muss ich echt eine Lanze brechen. Hier hat sich in den letzten 10 Jahren ganz viel getan und zwar zum Vorteil für diese Stoffwindeln. Denn die sind heute so easy anzuziehen wie jede normale Einmalwindel. Entweder werden die mit Klettverschluss verschlossen. Ich finde es fast noch schöner, wenn ein Druckknopf ist, weil dieses Klett, wenn ich das häufiger wasche, macht meistens das Gewebe so ein bisschen kaputt. Ich kann unterschiedliche Einlagen in diese Windel hineinlegen. Die gibt es aus Baumwolle, die gibt es aus Bambus, aus was auch immer euer Herz begehrt. Und viele Großstädte, und das finde ich natürlich mega, dafür wohne ich auf dem Land, da gibt es das leider nicht. Leider, 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 vielleicht tut sich ja etwas mal auf. Da gibt es auch solche Abholservice. Das heißt, ich entscheide mich für ein Produkt von denen und kaufe dann erstmal ein Starter-Set und dann wird 2-3 Mal die Woche diese dreckigen Windeln abgeholt. Auch von dem Nachhaltigkeitsgedanken natürlich viel besser. Dann werden diese Windeln in viel größeren, richtig industriellen Waschmaschinen gewaschen und ich bekomme dann jedes Mal wieder im Austausch neue Windeln. Das finde ich eigentlich total mega, dass ich nicht jede Mutter dann mit ihren Stoffwindeln und wegen 10 Windeln die Waschmaschine anschmeißt. Das ist sicherlich der Nachhaltigkeitsgedanke etwas geringer. Natürlich den Müll, den wir mit Einmalwindeln produzieren, da muss jeder so ein bisschen sein Ding finden, aber das würde ich auf jeden Fall hinter dem Nachhaltigkeitsgedanken in der Großstadt favorisieren. Und die dritte Variante ist natürlich auch, das kommt auch immer mehr, die Möglichkeit des windelfreien Erziehens. Jetzt kommt so ein bisschen mein eigener Dunst mit rein, ob ich ein Baby wirklich komplett windelfrei erziehen mag, würde ich mal verneinen. Denn bei jedem Augenbrauenzucken das Kind jetzt irgendwie aufs Töpfchen setzen, obwohl es vielleicht gerade im Einschlafprozess ist, halte ich für mehr Unruhe in diesen ganzen Ablauf reinzubringen als zielführend. Aber ich finde es schon sinnvoll und das können auch alle anderen Eltern letztendlich machen, wenn ich auch eine Einmal- oder eine Mehrwegwindel nehme, das Kind abzuhalten, wenn es gegessen hat. Denn meistens machen die nach dem Essen, großes Geschäft, ösophagealer Reflex, ne? Oben im Mund bewegt sich was und dann wird auch der Darm angeregt. Das ist bei Säugetieren genauso, um das Nest einfach zu schützen. Und das kann eigentlich jede Mama, jeder Papa machen. Und dazu nimmt man einfach das Kind mit dem Rücken vor den Bauch, nimmt die Oberschenkel, hebt die so ein bisschen an, dass einfach der Druck auf den Darm noch mal ein bisschen stärker wird und hält die einfach, man kann das auch über der Toilette machen, man kann es einfach über einer Schüssel mit ein bisschen Wasser machen. Und das klappt häufig wirklich gut. Und beim windelfreien Erziehen würde ich eben komplett auf die Windel verzichten und das immer wieder einüben. Das Kind gut beobachten und sobald ich merke, es wird unruhig, die meisten Kinder geben wirklich Signale, kurz bevor sie eben Pipi oder Stuhlgang absetzen, dann kann ich sie eben abhalten. Das wäre eine dritte Möglichkeit, die sich aber auch mit den anderen Variationen, finde ich, gut kombinieren lässt. Das nächste Thema auf unserer Shoppingliste sollte ein Autositz sein. Und bei dem Autositz geht es natürlich rein um Sicherheit. Und hier empfehle ich wirklich den ADAC. Der macht jährlich jedes Mal oder mehrmals jährlich Crashtests mit diesen Autositzen, die rauskommen. Und dann kann ich natürlich als Endkunde sehen, welcher dieser Sitze schneidet dabei sehr gut ab. Denn darum geht's. Natürlich, wir müssen uns bewusst machen, es geht beim Autositz um das Worst-Case-Szenario. Ich habe einen Unfall, egal ob größer oder kleiner. Wie ist dann dieses kleine Menschlein im Wagen geschützt? Ich bin eigentlich ein großer Fan von Bazaren und Flohmärkten und ich finde auch hier könnt ihr wunderbar Klamotten shoppen, überhaupt kein Thema, sind schon mal die Schadstoffe rausgewaschen und bei den Kleinen, da ist ja auch kein großer Verschleiß irgendwie da, die krabbeln noch nicht und robben. Beim Autositz bin ich nicht der große Freund von dem Bazar und ich sag dir auch warum. Ich müsste sehr großes Vertrauen haben oder blindes Vertrauen eigentlich in den Verkäufer, die Verkäuferin, dass die mir sagen, dieser Autositz ist unfallfrei. Denn eigentlich soll ich nach jedem kleinsten Auffahrunfall den Autositz ersatzlos austauschen und wirklich wegwerfen. Wir können erstmal mit bloßem Auge nur erkennen, ja, sind die Polster noch schön und schick oder sind die ausgeblasst? Das passiert ja durch die Sonne. Aber wir können nicht die Sicherheit überprüfen, denn es könnte im Inneren dieses Sitzes ein kleiner Haarriss entstanden sein bei dem Auffahrunfall, der beim nächsten, vielleicht schlimmeren Crash dafür Sorge zu tragen hat, dass dieses Kind eben keinen optimalen Schutz mehr in der Schale hat. Und deshalb hier wirklich in den sauren Apfel beißen und für einen neuen Autositz, ja, oder einen neuen Autositz kaufen. Da wäre ich jetzt eher für zu haben. Das nächste Thema, womit ich bei den Frauen oder Paaren im Sommer immer so ein bisschen gegen die Wand laufe, ist eine Wärmelampe für die Wickeleinheit. Die Kinder, die Babys sind 37 Grad warmes Fruchtwasser gewohnt, Tag wie Nacht, im Winter wie im Frühjahr, im Sommer. Und jetzt kommen diese kleinen Mäuse auf die Welt und werden bei normaler Zimmertemperatur im Kinderzimmer bei 20, 21 Grad nackig gemacht. dass die das, auf Deutsch gesagt, scheiße finden, sind wir doch mal ganz ehrlich, ist doch klar. Das heißt, das Kind mag das Ausziehen nicht. Nee, es mag die Kälte in dem Raum nicht. Also das mag es vielleicht schon, gestreichelt und gewiss massiert zu werden oder ja, in Körperkontakt mit der Mama oder dem Papa zu sein, aber nicht bei 20 Grad. Das ist für das Kind einfach 17 Grad zu kalt. Und deshalb empfehle ich auch im Hochsommer, sich so eine Wärmelampe anzuschaffen, die dann für diesen Quadratmeter, auf dem das Baby jetzt liegt und ausgezogen und versorgt wird, dass es da warm ist. Gerade auch, wo wir eben schon mal das Thema Klimawandel besprochen haben, es ist doch viel besser, wenn ich nur diesen einen Quadratmeter warm mache, anstatt ich diesen ganzen Raum auf eine deutlich höhere Temperatur bringe. Und auf 37 Grad bringt keiner sein Kinderzimmer. Also hier, egal ob Sommer oder Winter, eine Wärmelampe. Und für alle Männer, die jetzt sagen, nein, ich bohre da jetzt keine Löcher in die Wand, das sieht doch doof aus und jetzt haben wir hier neu gebaut, das geht ja gar nicht, so einen habe ich auch zu Hause, dann wäre es die Möglichkeit, dass es Wärmelampen an Ständern gibt. Das hat natürlich auch den Vorteil bei Kind 2, 3 und 4, könnt ihr diesen Ständer einfach auch mit in die anderen Kinderzimmer nehmen oder ihr seid halt einfach mobil und habt natürlich keine Löcher. Dann kommen wir mal zum Säubern des Windelbereiches. Also wir sind weiterhin an der Wickeleinheit und ich empfehle für zu Hause einfach nur einen Thermobecher, in den ihr morgens warmes Wasser einfüllt. Und dann nehmt ihr einfach Wattepads oder Abschminkpads, die ihr vielleicht sowieso im Badezimmer liegen habt, und legt die daneben. Und dann nehmt ihr einfach ein Wattepad, gebt da lauwarmes Wasser drauf, macht den Windelbereich sauber, geht mit einem Handtuch vorsichtig tupfend über den Po, dass er trocken ist. Und dann wird wieder die Windel drüber gezogen. Ich sehe in fast jedem Kinderzimmer Feuchttücher. Und macht mal das Experiment. Nehmt mal Haushaltsrolle, macht die nass, packt die in eine Plastiktüte und macht die zu. Was passiert? Nach 3 Tagen habe ich grüne Tücher da drin und ich habe einen schönen Schimmelbefall. Das heißt, gebt euch doch nicht der Intention hin, dass in diesen Tüchern nur Wasser ist, auch wenn da sensitiv draufsteht. Da sind natürlich irgendwelche Mittel drin, damit dieses Schimmeln natürlich verhindert wird. Da sind Duftstoffe drin, natürlich, sonst würde doch da nicht so ein starker Duft austreten, wenn ich diese Feuchttuchpackung öffne. Und das sind alles, ich sage jetzt mal ganz krass, Chemikalien, die in einem Windelbereich eigentlich überhaupt nichts verloren haben und bei einem allergischen Kind oder bei einem Kind mit einer sensiblen, empfindlichen Haut sofort dazu führt, dass der Po gerötet ist oder der Windelbereich. Und es sind auch unnötige Kosten. Also ganz ehrlich, ein bisschen lauwarmes Wasser, ein Thermobecher, würde ich behaupten, habt ihr alle zu Hause. Spätestens letztes Jahr Weihnachten gab es einen. Und dann dreht ihr das einfach zu und das ist super locker einfach gemacht. Wenn ihr unterwegs seid, natürlich habe ich dann auch keinen Thermosbecher dabei und Wattepads. Natürlich kann ich da so eine kleine Packung Feuchttücher, achtet wirklich auf sensitiv und wenig an diesen ganzen Chemikalien, dann kann ich das natürlich mal nutzen. Aber für zu Hause halte ich das für wesentlich windelschonender und geldbeutelschonender. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist etwas, darauf hätte ich nie verzichten wollen, als meine 2 klein waren. Und das erlebe ich auch. Und das nimmt auch zu, kann ich auch auf jeden Fall bestätigen, hier bei mir in der Praxis, dass Frauen spätestens dann, wenn die Männer wieder arbeiten gehen oder der Mann die Betreuung des Kindes übernimmt und man alleine zu Hause ist, dass die sagen, ich brauche irgendwas, um wieder 2 freie Hände zu haben. Ich muss ein bisschen Haushalt machen, ich will vielleicht draußen mal im Garten was machen. Und viele Kinder lassen sich eben nicht, wie wir oft vorgegaukelt kriegen, was auch, glaube ich, reine Marketingstrategie von irgendwelchen Leuten ist, die mit Kindern gar nichts zu tun haben, dass ich ein Kind hinlege und das bis zur nächsten Mahlzeit einfach in seiner Wiege oder in seinem Laufstall schläft. Also ich hatte solche Kinder nicht und ich kenne das 100-fach von meinen Wochenbettbetreuungen, dass das selten Kinder machen. Also, sobald die auf dem Arm sind, sind die friedlich. Aber wenn ich sie auf dem Arm habe, habe ich natürlich 2 Hände, die jetzt Kind halten. Und deshalb empfehle ich wirklich dringend entweder eine gute geeignete Trage. Auf dem Markt gibt es unendlich viel. Und wenn es unendlich viel gibt, gibt es auch unendlich viel Schrott. Hier würde ich euch immer eine gute geeignete Trageberatung empfehlen. Das bieten, wie ich, auch viele Hebammen an, dass man das wirklich mal ausprobieren kann, erklärt bekommt, wie ziehe ich das überhaupt an, auf was muss ich für mich ergonomisch achten, auf was muss ich beim Kind ergonomisch achten. Und wie gesagt, lasst euch gesagt sein, man kann es manchmal nicht am Preis erkennen, ob das Hot oder Schrott ist. Natürlich ist auch die Möglichkeit von einem Tragetuch, bringt mir erstmal den gleichen Effekt. Man muss immer nur überlegen, wenn man sich ohnehin eine Sache anschaffen möchte, auch die Tragetücher liegen so um die 100, 120 Euro. Beim Tragetuch habe ich halt das Gewicht komplett auf den Schultern, auf meinen Schultern. Und wenn die Kinder dann 10, 12 oder 15 Kilo haben, ich bin von meinen Schultern her immer sehr dankbar, wenn ich da wenig zu tragen habe. Das fängt schon beim normalen Trekkingrucksack an. Und bei den Tragen gebt ihr natürlich viel mehr Gewicht über diese Hüftstabilisatoren und diesen Gurt nochmal ab. Also wäre so mein persönlicher Tipp, wer sagt, nee, ich habe total straffe Schultern und gute Muskulatur, der wird sich auch mit einem Tragetuch wohlfühlen. Die Kinder lieben es zu 99,9% alle und es ermöglicht euch, zwei freie Hände zu haben. Und deshalb wäre das für mich auf jeden Fall ein Must-Have auf meiner Einkaufsliste. Der nächste Punkt ist ein Pucktuch. Auch hier gibt es viele auf dem Markt. Nicht alle sind so toll. Mir geht es immer darum, dass es trotz allem der Vorteil vom Pucktuch kombiniert mit der Ergonomik für das Kind ist. Deshalb kommt für mich eigentlich immer nur so ein Pucktuch in Erwägung. Und zwar ist es ein Tuch, was wirklich nochmal zwischen den Beinchen einen Steg enthält, damit das Kind von seiner Hüftentwicklung immerhin weiterhin in der M-Position ist. Was ist grundsätzlich ein Pucktuch? Die Männer, die das bei mir in der Geburtsvorbereitung sehen, die sagen immer, Nadine, das ist ja eine Zwangsjacke, da kommt mein Kind nie rein. Und dann gucke ich denen immer schon tief in die Augen und sage, wir sprechen uns nochmal. Und dann denken die immer, was will sie denn? Und spätestens, wenn das Kind geboren ist und die drei bescheidenen Nächte hinter sich hatten, dann sagen die, wie war das nochmal mit dieser Zwangsjacke? Und zwar hat jedes Baby einen angeborenen Mororeflex. Das ist wie so ein Zuckreflex. Die liegen und plötzlich im Schlaf schlagen die Arme so richtig nach oben. Der verliert sich erst so mit 4, 5 Monaten und es gibt wirklich Kinder, die haben den so extrem ausgeprägt, dass so ein Kind von diesem Mororeflex immer wieder geweckt wird. Jetzt habe ich das Kind eine Viertelstunde in den Schlaf gebracht und jetzt fängt das ganze Drama wieder von vorne an. Und genau da setzt das Pucktuch ein. Die bekommen wirklich, ja, die Arme wie in so eine Art Zwangsjacke, in Anführungszeichen aber wirklich, also seht mein Augenzwinkern durch das Ohr. Und die bekommen dann die Arme so um den Körper gelegt. Das heißt aber nicht, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die Arme zu bewegen. Also so fest ist das definitiv nicht. Also sie sind immer noch in der Lage. Aber wenn jetzt dieser Mororeflex wieder zuschlägt, dann spüren sie diese Hülle um sich herum genau und vergleichbar mit der Fruchtblase und der Gebärmutter im Bauch der Mama. Und damit ist so dieses, ah, es ist alles gut. Die Hülle ist da und ich schlafe wieder weiter. Und deshalb würde ich oder auf meiner Shoppingliste steht anstatt dem Schlafsack zum Schlafen das Pucktuch. Aber natürlich wieder mit der Ansage, hier wirklich auf diesen Steg zwischen den Beinen zu achten. Die Beinchen kommen dann auch nochmal in so einen kleinen, wie so eine Art Strampelsack rein. Und ihr werdet ruhigere Nächte haben. Und ganz ehrlich, also so ein Schlafsack, da kann man ja locker mal 60, 80 Euro ausgeben und bei dem Pucktuch seid ihr um die 25 Euro einfach dabei. Also da schaffen sich viele auch noch ein zweites an, wenn das Kind ja das mal vollgepullert hat oder sonst irgendwie dreckig ist, dass man einfach immer eins im Wechsel hat. Der nächste Punkt ist ein Kirschkernsäckchen. Tut mir bitte einen Gefallen, egal wie süß die Wärmflasche aussieht, Wärmflasche und Baby oder Kleinkind gehört nicht zusammen. In solchen Verbrennungskliniken liegen auf der Säuglingsstation meistens Kinder, die sich an einer Wärmflasche verbrannt haben. Die Kinder haben keine Möglichkeit, wenn so ein blödes Ding ausläuft, sich davon wegzudrehen. Die Haut ist furchtbar dünn und die haben gleich richtig heftig tiefe Verbrennungen. Und deshalb ist hier mein Tipp, Kirschkernsäckchen, Dinkelkissen, Traubenkernkissen, whatever. Kirschkerne speichert halt länger, deshalb bin ich oder habe ich das jetzt zuerst genannt. Wenn ihr es in der Mikrowelle warm macht, denkt daran, das gut durchzuschütteln. Mikrowelle ist dafür bekannt, immer punktuelle Erwärmung zu machen, dass es eben dann nicht doch eine Stelle gibt, die zu heiß ist. Testet es immer erst an euch selber. Und bei Bauchschmerzen bietet es natürlich gute Linderung. Oder auch wenn ich vielleicht den Kinderwagen im Flur stehen habe, in dem es kalt ist. Oder ich erlebe auch immer wieder, dass in der Garage auch der Kinderwagen geparkt wird und es ist kalt im Winter. Dann kann ich das einfach nochmal kurz, bevor ich das Kind reinlege, schon ein bisschen vorwärmen und kann das dann vielleicht auch nochmal unterstützen, dem Kind in den Rücken legen. Ein Stillkissen. Ich hoffe, alle, die schon schwanger sind, besitzen schon ein Stillkissen. Meine ganze Familie hat, glaube ich, dann eins bekommen, als ich in die Hebammenausbildung gegangen bin. Denn das bietet einfach nicht nur beim Stillen eine tolle Erleichterung oder ist sehr gemütlich. Aber natürlich spätestens, wenn ihr entbunden habt, solltet ihr euch den Luxus eines Stillkissens ermöglichen. Hier ist immer so meine Empfehlung, auch nicht am falschen Ende zu sparen, denn die meisten, die hier erstmal in was Günstiges investieren, merken ganz schnell, dass das wirklich Schrott war. Gerade Allergiker haben hier die Möglichkeit, auf diese Mikroperlen zu gehen. Und hier sollte man auch immer achten, dass man einen Bezug abziehen kann, denn das Kind spuckt da mal drauf, da läuft mal Muttermilch drauf oder was auch immer. Also so einen Hygienebezug zu haben, ist immer sinnvoll. Und dass diese Perlen sich natürlich auch nicht so prall gefüllt sind, dass ich das gar nicht mehr verändern kann von der Füllintensität her, sondern dass ich das so ein bisschen hin und her schütteln kann. Einmal brauche ich mehr auf der Seite, da an der Seite oder in der Stillposition brauche ich weniger. Das macht das Anlegen wirklich deutlich leichter. Der nächste Punkt, der Kinderwagen, da will ich euch gar nicht jetzt irgendwie großartig was zu erzählen. Also natürlich muss er für euch funktional sein. Vielleicht, was mir immer persönlich wichtig war, als ich selber einkaufen musste, dass ich eine sehr große Liegefläche habe. Ich erlebe dadurch, dass ich ja auch diese Fit- und Chaise-Kurse, also Fit mit dem Kinderwagen anbiete, dass viele Mütter mit einem Kinderwagen kommen, wo die Kinder einfach, obwohl sie noch gar nicht motorisch in der Lage sind, hingesetzt werden, weil die Liegefläche gar nicht mehr ausreicht für die Größe des Kindes. Und das ist eigentlich total suboptimal. Also ein Kind fängt eigentlich so um den 9. Monat an mit Sitzen. Und bis dahin soll es eigentlich in der Position sein, die es selber ständig eingehen kann. Und das ist Liegen. Rückenlage, Bauchlage. Mehr geht nicht. Und wenn ihr euch jetzt denkt, mein Kind ist 8 Monate im Winter, dann habe ich vielleicht auch noch irgendwie einen dickeren Fußsack da drin oder ich habe dem Kind einen Skianzug angezogen, dann sollte dieser Kinderwagen genau das bieten. Und hier erlebe ich halt immer wieder, dass die Frau sagt, ja, ich habe aber ein kleines Auto und der Kinderwagen soll da rein. Und von daher beim Kauf denkt man, oh, je kleiner und ja, zarter der Kinderwagen ist, umso besser. Aber die erleben dann natürlich, wenn das Kind ein gewisses Alter hat, oft das böse Erwachen, dass sie merken, oh Gott, hier geht ja gar nichts mehr. Also hier schon so ein bisschen weiterdenken, dass der Kinderwagen das eben alles auch bietet. Was auch immer praktisch ist, mal drauf zu achten, dass da in ein Insektennetz oder sowas dabei ist, dass man nicht immer 1000 Zubehörschissdreckchen irgendwie braucht, sondern wirklich sagt, so, ich kann mit dem Kinderwagen rausgehen und da ist alles dabei. Und was ich auch gut finde, haben mittlerweile auch viele Kinderwägen, ist unter dem Verdeck. Da kann es ja, die meisten haben ja einen dunklen Kinderwagen, kann ich auch nicht so dolle empfehlen, weil wenn ihr euch jetzt in den Sommer versetzt, die Sonne knallt drauf, dunkelgrauer Kinderwagen, da legt mal spaßenshalber ein Thermometer in diesen Kinderwagen rein. Der geht nach oben wie sonst was, dass man hinten wirklich an diesem Verdeck nochmal Lüftungsschlitze öffnen kann, dass da wenigstens eine Zirkulation entsteht. Und ehrlich gesagt, ich würde euch immer zu was Hellerem eigentlich empfehlen, wie diese wirklich dunkelgrauen oder schwarzen Kinderwägen. Das wärmt einfach unendlich auf und da muss man echt aufpassen. Also da kann ein Kind auch wirklich so stark drin überhitzen, dass es eben nicht mehr sinnvoll ist. Mein nächster Punkt ist dann Stillzubehör. Hier kann ich eigentlich nur sagen, das Hauptzubehör habt ihr ja im besten Falle im BH. Also einen guten Schwangerschafts- und Still-BH macht hier auf jeden Fall Sinn. Auch die Investition in einen guten Stilltee. Und hier sage ich euch wirklich immer nur, holt euch bitte einen Stilltee bei eurer Hebamme oder in der Apotheke eures Vertrauens. Einen losen Tee, keine Teebeutel. Da kann kein Tee für 1,95 herhalten. Der soll ja eine Wirkung haben. Also da bin ich immer so ein bisschen leicht allergisch, wenn mir die Frau sagt, ja, ja, ich trinke einen Stilltee. Und wenn ich dann sehe, was sie trinkt, sage ich, ja, den kannst du trinken, weil du da mal Lust drauf hast, weil du mal einen Tee trinken wolltest. Aber von dem brauchst du keine Wirkung wirklich erwarten. Vielleicht eine Brustpflegecreme, so für die ersten Tage, dass eben bei dem doch erstmal Abhärten der Brustwarzen ich hier eine ordentliche, gescheite Pflege habe. Auch hier gibt es viel Schrott. Auch hier sind bestimmt eure betreuenden Hebammen oder wenn ich das eben bin, euch mit Rat und Tat zur Seite. Und mehr würde ich mir im Vorfeld nicht anschaffen. Also wenn ich immer viele Frauen sehe, die dann schon eine Milchpumpe und was weiß ich nicht alles nach Hause holen, wo ich so sage, jetzt fang doch erstmal an mit Stillen. Vielleicht brauchst du in 4 Monaten mal eine Milchpumpe. Also eigentlich würde ich da nicht so viel anschaffen. Also wirklich Stilltee, Brustwarzenpflege, einen gut sitzenden Still-BH. Das ist wirklich erstmal das Grundequipment dafür. Und dann habe ich aufgeschrieben Flaschen und Zubehör bei Flaschenkindern. Da empfehle ich 6 Flaschen, 6 Sauger, einen Vaporisator, eine Flaschenbürste, eine Saugerbürste, ein Pulver natürlich. Da muss ich natürlich gucken, was hat das Kind in der Klinik bekommen, hat es das gut vertragen, dann fütter ich im besten Falle damit auch weiter. Die Überlegung, fütter ich eine HA-Nahrung, weil wir vielleicht allergiegefährdet sind, fütter ich eine Pränahrung, weil wir keine Allergien in der Familie haben. Das sind dann so individuelle Beratungen, die kann ich natürlich jetzt hier über den Podcast nicht aufnehmen, aber das sind eigentlich erstmal so die Anschaffungen, an die ihr denken solltet. Bei dem Sauger erlebe ich auch immer mal wieder, dass dann eine Frau sagt, ja, ach, das habe ich von meiner Freundin geerbt. Die hat vor 8 Jahren ein Kind gekriegt und dann vererben die sich Sauger. Also ich weiß nicht, ob ihr untereinander mit den Freundinnen auch Zahnbürsten austauscht. Also ich nicht. Von daher hier die ganz klare Empfehlung. Sauger gehören nach 6 bis 8 Wochen ersatzlos ausgetauscht. Die tausche ich mit keinem, sondern die gehen einfach in die Mülltonne. Und solche Sachen wirklich auch nicht aufheben oder noch weiter vererben, hört mit sowas auf. Auch wenn ihr ältere Flaschen aus Plastik bekommt, die können immer noch voll mit BSPA sein. Hier ist es heute eigentlich so, dass was ihr am Markt kauft, ist alles BSPA-frei. Oder eine Glasflasche ist natürlich nummersicher. Und man muss eben immer bei einer Flaschennahrung auf eine gute, ausgeprägte Hygiene achten. Milch ist ein schnell verderbliches Lebensmittel, ob das jetzt eine Kuhmilch oder eben auch eine Fertigmilch ist. Oder auch eine Muttermilch, die lasse ich nicht lange draußen. Die muss sofort in der Kühlkette aufbewahrt werden. Und dann muss natürlich auch mit einer Saugerbürste hier ordentlich gereinigt werden. Ja, und damit komme ich eigentlich schon so ein bisschen zum Ende, aber auch nochmal zu einem ganz wichtigen Thema, welches von vielen Eltern erstmal ganz weit nach hinten geschoben wird. Und nur weil es bei mir jetzt am Ende der Liste steht, möchte ich trotzdem nochmal deine volle Aufmerksamkeit haben. Es geht nämlich um eine Erste-Hilfetasche. Natürlich habe ich ein Baby bekommen und natürlich habe ich schon mal vom Nestschutz gehört. Und natürlich hoffe ich als frisch gebackene Eltern, dass mein Kind nie krank wird. Aber hoffen bringt nichts und das schützt das Kind nicht vor dem ersten Schnupfen, Husten, Heiserkeit, Beule, Bauchweh, Zahnschmerzen, Zahnbeschwerden, ne? Zahnungsbeschwerden, Ohrenschmerzen. All das wird kommen. Es ist nur die Frage, wann. Und ein ernst gemeinter Tipp von einer zweifachen Mama und von einer Praxisinhaberin und Hebamme seit über 20 Jahren. Kinder werden nicht Montagmorgen um 9 krank. Kinder werden mittwochs nachmittags krank, am Wochenende oder an Feiertagen. Das heißt, genau dann, wenn der Arzt, die Ärztin, die Apotheke im Zweifelsfall zu hat. Also hier die dringende Empfehlung, stellt euch sowas einfach schon hin. Es ist nur die Frage, wann es kommt. Dass es kommt, ist klar. Und dann ist immer wirklich gut, wenn man da was Sinnvolles, was Brauchbares dann auch griffbereit hat. Also hier nochmal zuschlagen. Was ich auch empfehle, vor allen Dingen schon vielleicht in der Schwangerschaft, aber auch für alle, die mit Kindern, Kleinkindern zu tun haben, ist regelmäßig die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs. Hier lernt man auch nochmal neben natürlich Reanimation von Baby, Kleinkind und Jugendlichen, was mache ich bei Grupphusten, bei Fieber, bei was auch immer. Also auch nochmal wirklich ein wichtiges Thema. Was Säuglingspflege angeht, auch hier kann ich euch vielleicht nochmal an der Stelle meinen Säuglingspflege-Kurs empfehlen. Wer da nochmal tiefer eintauchen möchte, auch so was zu beachten ist bei Babys im Winter, im Sommer, da mache ich euch auf jeden Fall nochmal schlauer. Und wem ich heute schon so ein bisschen angefüttert habe, der kann sich da dann letztendlich den Rest abholen. Das war jetzt einfach mal meine wirklich zusammengefasste Shopping-Empfehlungsliste, wenn ich ein Baby erwarte oder es schon habe. Ihr habt gemerkt, so viel ist es gar nicht. Und vielleicht fragt ihr euch auch, sie hat gar nichts von der Badewanne erzählt, baden wir das Kind nicht? Doch, aber ich bin mir ganz sicher, in jedem Haushalt ein Waschbecken zu finden oder in jedem Haushalt, wenn das Waschbecken sehr klein ist, einen Wäschekorb zu finden oder eine große Schüssel. Also ich versuche euch hier wirklich einmal den Geldbeutel zu schonen und zum anderen einfach auf Dinge zurückzugreifen, die ihr ohnehin am Start habt. Auch solche Geschichten wie Wippen, das ist für die Ergonomik fürs Kind überhaupt nichts. Das sieht natürlich überall schön aus, aber ein Kind, ein Baby sollte gerade liegen. Also von daher ist das, was ich euch heute genannt habe, wirklich ausreichend für die erste Zeit mit dem Baby. Von daher, guckt mal, ob jetzt die To-Do-Liste länger geworden ist, eure Anschaffungsliste, oder ob ihr vieles auf euren To-Do-Listen streichen konntet. Je nachdem. Ich bedanke mich für euer Zuhören, für euer Dabeisein und freue mich aufs nächste Mal mit euch. In diesem Sinne, einen schönen Tag euch allen. Ciao, ciao. Danke, dass du heute dabei warst. Wirf doch auch noch einen Blick in die Notizen. Dort findest du weitere passende Infos und meine Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast. Du hast noch mehr Lust auf Hebammen Klartext mit Herz? Dann sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei.